Wir begrüßen Sie alle ganz herzlich zu unserer Bibelstunde im Mutterhaus. Ganz herzlich heißen wir auch Herrn Dr. Leonhard und seine liebe Frau heute in unserer Mitte willkommen. Schön, dass Sie da sind. Herr Dr. Leonhard ist gerade für einige Tage beim Bibelkurs als Referent und wir freuen uns, dass er uns heute Nachmittag jetzt die Bibelstunde hält. Ist einfach schön. Wir freuen uns auch über das Wiedersehen mit Ihnen. Manche von Ihnen haben mitbekommen, dass wir letzten Sonntag unsere Bibelstunde ganz schnell absagen mussten, weil sich eine unserer Mitarbeiterinnen an Covid-19 angesteckt hat. Sehr dankbar können wir Ihnen heute mitteilen, dass keine weitere Mitarbeiterin und auch keine Schwester sich angesteckt hat. Weil uns aber Ihr Schutz und Ihre Sicherheit sehr am Herzen liegen und weil es uns ein Anliegen ist, dass wir unsere Bibelstunden auch weiterhin halten können, möchte ich uns noch einmal an folgende Regelungen erinnern, die wir Sie einfach bitten, unbedingt zu beachten und einzuhalten. Wir tragen bis zu unserem Sitzplatz einen Mund-Nasen-Schutz. Der darf während der Bibelstunde, wenn Sie möchten, abgelegt werden. Aber vor dem Rausgehen ziehen wir ihn dann auch wieder an. Wir halten uns an den Abstand von nunmehr 2 Metern. Deshalb stehen jetzt die Stühle noch ein Stück weiter auseinander. Und zwar beim Sitzen und auch bei den Begegnungen, die wir vor und nach der Bibelstunde haben. Da haben wir inzwischen in der Freude des Wiedersehens und auch in der Freude der Begegnung eine zu große Harmlosigkeit einziehen lassen. Und deshalb empfehlen wir Ihnen, Ihren Mundschutz vom Auto und dann auch wieder bis zum Auto doch anzulassen. Einfach als Vorsichtsmaßnahme. Wir haben uns entschlossen, weiterhin zu singen. Allerdings werden es weniger Lieder sein, wie wir es gewöhnt sind durch den kleinen Lobpreisteil, den Schwester Renate Steinberg immer mit uns machte. Da aber vom Singen eine besondere Gefährdung ausgeht, möchten wir Sie dringend bitten, wer mitsingt, lege bitte unbedingt vorher seinen Mundschutz an. Wir warten so lange mit dem Singen, bis jeder, der mitsingen möchte, dazu die Gelegenheit hatte. Bitte haben Sie auch dafür Verständnis, dass die Stühle hier im Saal und auch im Außenbereich wegen den Abstandsvorschriften nicht verstellt werden dürfen. Auch wenn wir vielleicht denken, da wäre es ein bisschen geschickter zum Sehen. Wir möchten einfach darum bitten, lassen Sie sie an diesem Blatt stehen. Und zur Empore möchte ich noch sagen, sie ist geeignet für Personen, die Stufen gehen können und auch für diejenigen, die während der Bibelstunde ihren Platz nicht verlassen müssen. So viel vorab. Und jetzt freuen wir uns auf Gottes Wort. Trotz aller Einschränkungen, Gottes Wort ist nicht eingeschränkt. Wir freuen uns auf die Botschaft. Und ich übergebe jetzt einfach den Stab an Herrn Rüsch. Herr Rüsch ist auch derzeit Mitarbeiter beim Bibelkurs, wofür wir sehr dankbar sind. Bitte schön.
Gerne. Ja, sieht schon komisch aus. Aber so ist es nun mal. Ich habe ganz herzliche Grüße vom Eitlinger Bibelkurs 2020 von Michelsberg. Das ist ja nun den Umständen geschuldet. Aber als man mir sagte, dass ich die Moderation machen soll, habe ich gesagt, Moment, dann habe ich auch einen Liedwunsch. Vor 42 Jahren hatte ich meinen ersten Bibelkurs hinter mir. Der war vom 15. Juli bis zum 5. August hier oben, der große Bibelkurs. Und das Lied, was wir singen, das habe ich erst hier so richtig kennengelernt, aber auch die Inhalte kennengelernt. Gnade, die Jesus uns zugewandt. Und wir werden das ja gleich singen oder egal mitsummen, aber wir sehen auch den Text, die unsere Schuld und Sünde bedeckt, strömet von Golgatha weit ins Land. Dort hat dein Heiland den Tod geschmeckt. Und das ist passiert in den 3 Wochen damals. Ich habe Wort Gottes gehört, Gott hat mir Sünde gezeigt Und ich hatte die Gelegenheit, mit Bruder Harald die Sünde ans Licht zu ziehen, zu bekennen und fröhlich aufzustehen. Und das passiert heute auch. Die Umstände sind jetzt anders oben auf dem Michelsberg, aber der Inhalt ist geblieben. Und das ist wichtig. Und wir freuen uns, letzte Woche waren wir über 37 Teilnehmer, jetzt sind wir ungefähr 26 Teilnehmer. Das ist auch neu, früher waren wir 3 Wochen am Stück und jetzt ist halt arbeitsmäßig so, manche Leute haben nur 1 Woche Zeit oder 2 Wochen Zeit, aber auf jeden Fall, Gott kann auch in den Tagen arbeiten und wirken. Gott ist nicht an 1 Woche beschränkt. Wir hatten letzte Woche den Haniel Strebel dabei, der hat uns eingeführt in die großen Propheten Jeremia, Jesaja, Jeremia, Ezekiel. Und dann auch hatten wir mehrere Vorträge von ihm, einmal Kulturmarxismus, die unentdeckte Programmierung, wo er einfach uns aufgezeigt hat, wo ja der Neomarxismus heute genauso aktuell ist wie damals, vor über 100 Jahren. Oder eben auch Aufwachen aus der Narkose des Kulturchristentums. Da ist ein Buch noch vorgestellt worden von David Platt, Keine Kompromisse, Jesus nachfolgen um jeden Preis. Wie weit wir uns angepasst haben an diese Kultur. Das muss ja immer auch als Christ, wir leben ja, Dr. Friedrich Leonhard ist schon vorgestellt worden, beziehungsweise auch Martina. Entschuldigung. Wir haben gestern schon und heute Morgen schon einiges von Ihnen gehört. Ich denke, ich muss da nicht viel erzählen. Aber Dr. Friedrich Leonhard hat früher im OP gearbeitet und jetzt verbringt er die meiste Zeit auf den Knien. Er ist im Leitungsteam von Frontiers International, 1200 Mitarbeiter, und bei den Herausforderungen, die da sind, um die unerreichten Völker zu erreichen, da muss man oft auf die Knie gehen, da muss man Gott bitten, dass er hilft. Und deshalb bete ich jetzt für diese Stunde, wo er uns sein Wort auslegen will und dass wir offen sind für sein Wort. Herr Jesus Christus, wir preisen dich und beten dich an. Du bist unser Herr und unser Gott. Und wir danken dir, dass du gehorsam warst bis zum Tode am Kreuz. Und dass du für meine Schuld, für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist. Und dass das Auswirkungen hat bis heute und bis in alle Ewigkeit. Herr, dir wollen wir dienen und wollen das nicht für uns behalten. Wir wollen uns gebrauchen lassen. Herr, deshalb nimm jetzt alles von uns, unsere Schuld. Du siehst jeden Einzelnen von uns. Reinige und heilige du uns durch und durch, dass wir offen sind für dein Wort. Und rüste nun unseren Bruder aus mit der Kraft aus der Höhe, Herr, dass du durch ihn sprechen kannst und uns macht die Herzen und die Ohren auf. Danke, dass du jetzt da bist. Rede, Herr. Amen.
Ja, es war immer wieder schön, wenn man nach 6-8 Stunden im OP das Ding hier runterwerfen, aber runter tun konnte und wieder frei atmen. Von daher irgendwie, ich habe gedacht, als das notwendig wurde, Maske tragen, das hast du ein halbes Leben schon getan. So wild wird es schon nicht werden. Aber es ist schon eine besondere Zeit, diese Monate, und deswegen ist es für mich auch besonders schön, dass es doch geklappt hat, hier zu sein. Ein paar Monate haben wir uns schon gefragt, klappt es, können wir von Großbritannien aus nach Deutschland kommen im Sommer? Mein Vater wurde 90, von daher gab es einen Anlass, einen privaten Anlass. Aber wir wollten natürlich auch nach Eidlingen kommen und sonst noch andere Begegnungen haben, auch mit Freunden und Unterstützern unserer Arbeit. Und als es dann geklappt hat, da war die Freude natürlich doppelt groß. Ich glaube, ich muss öfters nach Eidlingen kommen, weil immer wenn ich nach Eidlingen komme, scheint es wunderschönes und heißes Wetter zu sein. Ich erinnere mich 2014, das Pfingstjugendtreffen. Das war ein sehr heißes Pfingstjugendtreffen. Vor 3 Jahren war ich auch schon mal hier im Sommer. Da war es auch schön warm und heute ist wieder so. Aber eigentlich freue ich mich immer, nach Eidlingen zu kommen, wegen der Verbindung. Der Verbindung mit den Schwestern, das ist die Schwester Renate, sie war Oberin, als ich im Krankenhaus war. Und drüben, ich weiß, im Weitblick sind viele Schwestern, mit denen wir zusammen gearbeitet haben, auf Station auf dem Michelsberg, ist die Schwester Rosmarie, mit der haben wir viel zusammengearbeitet, dann auch am Patienten. Und es ist ein Heimkommen, es ist vertraut, irgendwie hier zu sein bei den Schwestern. Wir haben gestern gesprochen von der Missionsarbeit und dass die Mitarbeiter, die im Einsatzland sind, brauchen die Mitarbeiter zu Hause, die Mitarbeiter in der internationalen Leitung, aber auch die Freunde und Familien zu Hause, die Beter, die Unterstützer, die, die an sie denken, die die Päckle schicken. Und es ist einfach schön, dass Eidlingen für uns auch Teil dieser Heimat ist. Und möge es so bleiben. Und ich weiß, wir sind nicht die Einzigen. Von hier aus werden viele Missionare umbetet, bebetet. Der Bruder Ulrich hat es gesagt, wir müssen viel beten für die Arbeit. Durchbrüche im Reich Gottes gibt es nur, wenn auch viel gebetet wird. Und auch das ist eine Arbeit, die wir gemeinsam tun und wo wir uns freuen, dass weltweit viele Geschwister beten für unsere Arbeit, für die islamische Welt im Besonderen. Und wir wissen, dass die Beter mehr werden. Und wir sehen auch, dass daraus mehr Frucht entsteht. Und es ist schön, Teil dieser Arbeit zu sein. Als ich mit Schwester Friederike vereinbart habe, dass ich hier reden werde, sprechen werde, hat sie gesagt, du hast letztes Jahr mal eine Predigt gehalten, da war ich dabei und es war so interessant. Da ging es um den großen Bogen und den Bogen von Gottes großer Geschichte in der Welt. Könntest du das machen? Ich habe gesagt, ja, das kann ich machen. Das war damals eine Einleitung eigentlich zu einem Text. Diesmal habe ich gesagt, mache ich daraus eine Themenpredigt. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Zeit und kann das Thema entfalten. Und ich möchte uns mitnehmen auf den Weg. Auf den Weg zwischen Jerusalem und Emmaus. Da war Jesus, war auferstanden und diese zwei Jünger, die damals von Jerusalem nach Emmaus gingen, die Geschichte aus Lukas 24 ist bekannt. Sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich da zugetragen hatte. Während des Passafestes, die Tage danach, wie Jesus ihnen dann erschienen war, was sie gehört hatten. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt dieser Tage und nicht weiß, was dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, ja was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, und wie ihn die hohen Priester und unsere Obersten zum Todesurteil überlieferten und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Doch auch bei alledem ist es heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht. Die waren am frühen Morgen bei der Gruft gewesen. Und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen sie und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, die sagen, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten. Ihn aber sahen sie nicht. Und Jesus sprach zu ihnen, ihr Unverständigen und im Herzen zu Schwerfälligen. An alles zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Die waren ungefähr 11 Kilometer unterwegs und auf diesen 11 Kilometern hat Jesus ihnen in allen Schriften von Mose und den Propheten anfangend erklärt, was ihn betraf. Die zwei Jünger, die waren unterwegs, sie waren ratlos, sie waren verwirrt über das, was sie erlebt hatten und Jesus gesellte sich zu ihnen und erklärte ihnen von diesen Schriften. Sie hatten ja nicht die ganze Bibel. Sie hatten Mose, das Gesetz, sie hatten die Propheten, sie hatten Psalmen, sie hatten die Weisheitssprüche. Und damit war es geschehen. Wir haben eine ganze Bibel. Wir haben eine ganze Bibliothek hier ausgedruckt. Es sind 66 Bücher. Es waren circa 40 Autoren, die an dieser Bibliothek geschrieben haben. Sie wurde über hunderte von Jahren verfasst und beinhaltet ganz unterschiedliche literarische Formen. Da ist viel Geschichtserzählung, interessante Geschichten, wir kennen sie aus der Kinderstunde, aus der Sonntagsschule. Da ist auch Poesie drin, da ist Weisheitsliteratur drin, da ist Prophetie drin, da ist Lehre drin. Und dennoch geht es auch uns, die wir dieses ganze Buch, diese ganze Bibliothek haben, manchmal so wie den beiden Jüngern, dass das, was wir erleben, keinen Sinn macht, weil wir es nicht in Zusammenhang mit dem bringen, was Gott uns durch alle Schriften mitteilen will, den großen Bogen seiner Geschichte mit der Welt und mit der Menschheit. Weil die ist in diesen Schriften von Anfang bis zu ihrem Ende durchgeschrieben, diese Geschichte. Wir stecken noch mittendrin, aber wir wissen bereits das Ende, weil hier ist geschrieben. Und in dieser Geschichte, in diesem großen Bogen, den Gott uns hier in dieser Bibliothek zeigen will, da haben die Personen, da haben die Ereignisse der Bibel ihren Platz, da hat auch die Geschichte des Volkes Israel seinen Platz, da hat die Geschichte der Gemeinde Gottes ihren Platz, da hat auch meine und ihre Lebensgeschichte ihren Platz. Und darum möchte ich uns in dieser Themenpredigt heute diese große Geschichte Gottes wieder vor Augen malen. Die Geschichte Gottes mit seinem Reich hat 4 Kapitel. Da gibt es den perfekten Anfang, damit beginnt alles. Und dann kommt es zur Katastrophe. Dann gibt es eine Wiederherstellung. Das ist ein dickes Kapitel der Wiederherstellung des Reiches Gottes. Und dann gibt es die wunderbare Erfüllung dieser Geschichte. Und wie bei jedem guten Buch, wie bei jeder Geschichte, fangen wir von Anfang an. Die Folie kann weg, ich denke, Sie haben es sich bemerkt. Der perfekte Anfang, der ist uns wiedergegeben im 1. Mose 1 und 2. Am Anfang schuf Gott die Himmel im Plural. Er schuf Erde, Pflanzen, Tiere, Menschen, Mann und Frau. Und er schuf die Menschen nach seinem Bild, um ihn abzubilden. Seine Wesensmerkmale, seine Schöpferkraft, seine Beziehungsfähigkeit. Ja, wer sollte denn diese Menschen anschauen und darin Gott erkennen? Gott wollte sich an seinen Menschen freuen, an seinen Gegenübern. Aber da gab es auch noch andere Wesen. Da gab es andere Geschöpfe Gottes, die lebten nicht auf der Erde, die lebten in den himmlischen Welten. Und auch für die sollten diese Menschen Anschauung sein. Da gab es nicht nur Gott den Schöpfer, sondern wir wissen aus der Bibel, es gab auch die geschaffenen Gottwesen, die Elohim. Die lebten in den Himmelswelten und haben dort auch ihren Einflussbereich bis heute. Gott schuf also den Menschen, heißt im 1. Mose 1, und dann heißt er segnete. Und er gab 2 Aufträge. Gott machte keine Vorschläge, er bat die Menschen auch nicht um etwas, sondern er gab ihnen Aufträge. Denn Gott ist der Schöpfer, er ist der Herr, er ist der König. Und ein König macht keine Vorschläge, er bittet auch nicht, sondern er gibt Anweisungen. Die Aufträge Gottes waren an die Menschheit, vermehrt euch, füllt diese Erde. Füllt diese Erde mit meinen Abbildern. Ihr seid Gottes Abbilder. Wenn ihr euch vermehrt, werden es 4, 8, 16, 32 Abbilder Gottes. So wollte Gott die Erde gefüllt haben mit seinen Abbildern. Familien, Gemeinschaften, Gesellschaften, Völker. Und alle sollten sein Wesen widerspiegeln. Der 2. Auftrag, regiert die Erde, bebaut sie. Macht sie euch untertan, bewahrt sie. Ihr Abbilder Gottes, ich gebe euch ein Stück Land. Ihr seid ihre Verwalter. Es ist meine Schöpfung, meine Erde. Aber ich setze euch da rein auf diese Erde. Ich möchte, dass ihr sie nach meinem Willen gestaltet und sie in euren Dienst stellt. Er machte einen Garten und das setzte er die Menschen rein. Aber dieser Garten war nicht die ganze Erde. Es war ein Garten im Osten. Da gab es noch viel Erde, die bebaut und bepflanzt und sich untertan gemacht werden sollte. Nämlich, damit die Menschen, die sich vermehren sollten, dort auch leben konnten. Wenn die Menschheit wachsen und sich vermehren sollte, dann musste sich Eden ausdehnen. Dann musste sich das Reich Gottes dort weiter ausdehnen. Und die Menschen, das war der Auftrag der Menschen, nicht die Erde auszubeuten, nicht alle Bäume abzuholzen, nicht die Wasser zu verseuchen, sondern sie zu bewahren, damit der Rest der Menschheit dort auch leben konnte. Der Psalm 8, der fasst die Geschichte und die Absicht Gottes so zusammen mit den Menschen. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? Du hast ihn wenig niedriger als die Engel, übersetzen manche, im Hebräischen steht, als die Elohim, als die Gottwesen gemacht. Wenig niedriger. Da gibt es einer, der ist ganz weit oben. Das ist Gott, der Schöpfer. Und dann gibt es geschöpfte Wesen, geschaffene Wesen. Da gibt es diese Elohim, diese Engel, diese anderen Himmelswesen, und ein wenig darunter gibt es die Menschen. Du hast sie wenig niedriger gemacht als die Elohim. Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du die Menschen. Du machst sie zum Herrscher deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Das war Gottes Plan. Er wollte, dass die Menschen, die nach seinem Bild geschaffen sind, die Erde bevölkern, die Erde bebauen, die Erde bewahren, damit die Wesen, die aus den Himmelswelten diese Erde sehen, sagen, boah, sowas hat Gott gemacht. Dazu kam es leider nicht. Denn dann kam die Katastrophe. Gott hat den Menschen als sein Abbild auch mit seinen Fähigkeiten ausgestattet, mit seinen Fähigkeiten. Auch der Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Denn Gott wollte keine Marionetten und keine Roboter. Als Herr der Schöpfung hatte er ihnen einen Baum gegeben. Und er hatte ihnen zu diesem Baum gesagt, von dieser Frucht dürft ihr nicht essen. Die Menschen bekommen also eine Wahl. Dass Menschen entscheiden können, damit Menschen entscheiden können, dazu brauchen sie eine Wahl. Wenn ich keine Wahl habe, kann ich mich auch nicht entscheiden. Sie hatten die Wahl, sollen wir dieses Tier Esel oder Pferd oder Hase nennen. Das ist eine einfache Wahl und Entscheidung. Aber Gott gab ihnen eine moralische Entscheidung auf den Weg. Ich sage es nicht von diesem Baum. Das war eine moralische Entscheidung, die sie treffen mussten. Vertrauen Sie Gott? Glauben Sie Gott? Oder rebellieren Sie Gott gegen Gott? Das war die Entscheidung, die sie zu treffen hatten. Die sprechende Schlange, das war nicht eines der normalen Wesen des Tierreiches, sondern einer dieser Gottwesen, die gegen Gott rebellierten und die wollten, dass Gottes Absicht mit der Menschheit nicht zur Erfüllung kam. Die machte ihnen die Rebellion schmackhaft. Sie haben gesagt, ihr werdet sicher nicht sterben, wenn ihr von diesem Baum esst. Im Gegenteil. Wenn ihr esst, dann werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Götter. Ihr werdet sein wie Elohim. Ihr werdet sein wie wir. Auch geschaffen, aber Himmelswesen. Und wir kennen das Gute und das Böse aus Erfahrung. Wir haben es auch erlebt. Damals, als die Engel fielen, weil sie gegen Gott rebellierten. Und so wird es euch auch gehen. So entschieden sich Adam und Eva zu diesem Akt der Rebellion gegen Gott, ihren Herrn. Sie aßen von der Frucht des Baumes. Es war eine kleine Zwischenmahlzeit. Aber sie führte zu einer globalen Katastrophe. Sie starben nicht sofort, nicht jedenfalls im physischen Sinn. Aber jetzt kannten sie in der Tat und aus Erfahrung Gutes und Böses. Sie erkannten, weil sie dem Bösen begegnet waren. Und sie konnten Gottes Gegenwart nicht mehr ertragen und sie versteckten sich. Auch Gott konnte ihre Gegenwart im Garten Eden nicht mehr ertragen, und damit sie nicht auch noch vom Baum des Lebens essen und ewig leben konnten, vertrieb er sie aus dem Garten, aus seiner Gegenwart. Damit war etwas Wichtiges zu Ende gegangen. Sie waren aus dem Paradies, aus Gottes Gegenwart vertrieben. Und sie hatten ihre Unschuld verloren und ihre Unsterblichkeit. Und ihre Nachkommen würden nicht mehr nach Gottes Bild geschaffen sein, jedenfalls nicht mehr so wie die ersten Menschen, sondern es heißt im 1. Mose 5, Adam zeugte, war 130 Jahre, und zeugte einen Sohn, ihm ähnlich. Ihm, Adam, dem gefallenen Menschen ähnlich. Und so setzte sich das fort durch die gesamte Menschheit. Bestehen blieb allerdings der zweifache Auftrag, den Gott den Menschen gegeben hatte. Mehrt euch und bearbeitet die Erde. Nur war die Erfüllung dieses Auftrags mit Mühsal und mit Schmerz verbunden. Als Geburtshelfer weiß ich, was Geburtsschmerzen sind. Ich habe sie nicht erlebt, aber ich habe viele Frauen darin begleitet. Das Vermehrt euch auf dieser Erde wird mit Schmerzen begleitet sein. Und das Bebauen der Erde wird auch mit Schmerzen und mit Schweiß verbunden sein, mit Dornen und mit Disteln. Der Auftrag blieb bestehen, aber die Erfüllung gestaltete sich sehr schmerzlich. Und nicht lange nach der Vertreibung aus dem Paradies, da kam es unter den Söhnen der Menschheit zu Neid, Totschlag. Das Böse nahm auf der Erde überhand, bis zu dem Punkt, wo Gott sagt im 1. Mose 6, ich habe den Menschen auf der Erde gemacht, aber es reut mich, ich werde die Menschheit von der Erde zerstören, von der Erde wegwischen. Aber Gottes Absicht mit seiner Schöpfung hatte er nicht aufgegeben. Er wollte weiterhin, dass sich seine Königsherrschaft auf der ganzen Erde ausbreitet, durch Menschen, die nach seinem Bild geschaffen sind, durch Menschen, die seine Herrschaft anerkennen und seinen Willen tun. Und da fand er einen. Da heißt es von diesem Noah, er war ein gerechter Mann, untadelig, er lebte mit Gott. Und mit diesem Mann begann Gott nach der Vernichtung durch die Flut einen neuen Anfang. Und er gab ihm denselben Auftrag, wie am Anfang Adam und Eva, 1. Mose 9. Gott segnete Noah, auch hier wieder, es beginnt mit dem Segen, und sprach, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Sie sollten den Auftrag fortsetzen. Und in der Tat, die Erde füllte sich mit Menschen, aber die Menschen bebauten nicht nur die Erde, sie bauten auch einen hohen Turm, um sich damit einen Namen zu machen. Nicht um Gott Ehre zu geben, sondern um sich einen Namen zu machen. Und was tat Gott? Gott musste die Völker zerstreuen. Er verstreute sie auf der ganzen Welt. Und aus einer dieser Nationen, die zerstreut wurden, rief er sich einen Mann, mit dem er wieder einen Neuanfang machte. Das war Abraham. Den berief er, den Vater einer großen Nation zu erwählen. Und diese Nation, die sollte sein Erbteil sein. Da wollte er die Hand drauflegen. Er wollte ihr Gott sein und er wollte diesen Abraham und dieses Volk segnen, damit diese ein Segen seien für alle Nationen. Weil Gott hatte immer auch alle die anderen Völker im Blickfeld, selbst die, die er verteilt hatte auf der Erde und die anderen Göttern dienten. Er wollte sie nach Hause bringen. Als die Nachkommen Abrahams Generationen später in Ägypten versklavt waren, stellt euch mal vor, die Nachkommen Abrahams waren Gottes Erbteil und doch waren sie versklavt in Ägypten. Gott konnte das nicht mit ansehen. Er erlöste sie. Er erlöste sie aus der Knechtschaft in Ägypten. Er holte sie dort raus mit einer starken Hand. Er musste nicht nur den Pharao richten, sondern es heißt im 4. Mose 33, Gott hatte auch an den Göttern Ägyptens Gericht geübt, auch an den Göttern, die Macht hatten über Ägypten, auch dort musste Gott Gericht üben. Diese unsichtbaren Mächte, die Gewalt haben über die Menschen auf der Erde, auch die mussten in Ägyptens Territorium das Gericht Gottes erleben und Israel freigeben. So zogen sie aus der Knechtschaft und Gott erklärte sie zu einer heiligen zu einer ausgesonderten Nation, zu einem Königtum, einem Königreich von Priestern. Im Auftrag des Königs sollten sie ein Stück Land in Besitz nehmen und bebauen und bewahren. Dieses Stück Land im Osten des Mittelmeers. Und sie sollten Priester sein, ein königliches Priestertum. Ein Priester tut am Altar Dienst als Akt der Anbetung Gottes, aber ein Priester ist auch jemand, der die Verbindung herstellt zwischen Gott und dem Rest der Menschheit. Das sollte das Volk Israel sein. Das Stück Land bewahren und bebauen und Priester sein, Gott anbeten und die Verbindung zwischen diesem Gott und dem Rest der Menschheit herstellen. Gott ging mit seinem Volk eine Vereinbarung ein. Man nennt es einen Bund. Und er sagte, wenn ihr ausschließlich mich als euren Gott anbetet und als Ausdruck eurer Loyalität, eures Glaubens an mich, nach meinen Geboten lebt, die ich euch gebe, und um in diesem Land zu leben, dann werdet ihr in diesem Land gesegnet sein mit meiner Gegenwart und mit nahezu paradiesischen Zuständen. Im 3. und 5. Buch Mose gibt es einige Kapitel, wo Gott diesen Segen, den er diesem Land und diesem Volk geben wird, wo das verdeutlicht wird, bis ins Detail. Und das sind in der Tat paradiesische Zustände, die dieses Volk dort erwartet hätte. Fruchtbarkeit des Landes und der Menschen, keine Krankheit der Ägypter, keine der Plagen und Seuchen, die sie dort gesehen hatten, sollten sie befallen. Keine Feinde würden gegen sie aufkommen. Das war Gottes Versprechen, wenn sie seinen Namen Ehre machen wollten. Es gab aber auch eine Kehrseite, es gab den Fluch, das was eintreten würde, wenn sie ihren Teil der Vereinbarung nicht halten würde. Und dieser Fluch war das Gegenteil. Sie würden ihr Land verlieren, sie würden ihr Reich verlieren, sie würden seine Gegenwart verlieren. Und trotz dieser Warnungen kam es genau dazu, dass auch sie als ganzes Volk, das Gott berufen hatte, rebellierten, auch unter den Königen. Sie beteten andere Götter an, sie beuteten die Arbeiter aus, sie unterdrückten die Schwachen und die Ausländer, sie erpressten die Machtlosen, sie benachteiligten die Waisen und die Witwen vor Gericht, sie opferten ihre Kinder den Götzen und vieles andere mehr. Und sie mussten den Preis dafür bezahlen. Sie wurden nämlich verschleppt, weggezerrt, in andere Länder verfrachtet. Jerusalem wurde zerstört, der Tempel wurde zerstört. Aus dem Volk, durch das sich Gott unter den Nationen verherrlichen wollte, wurde ein Volk, um dessen Willen der Name Gottes gelästert wurde. Ach, guck doch mal das Volk an und diesen Gott. Die dachten immer, sie seien was Besonderes. Und jetzt, der Tempel ist kaputt, ihre Stadt zerstört, die sind zerstreut. Na, den Gott könnt ihr doch vergessen. So wurde der Name Gottes unter den Nationen gelästert. Aber auch in dieser Phase hat Gott sich erinnert und hat gesagt, ich will meine Geschichte mit meinem Volk weiterschreiben. Ich will es nicht aufgeben, mein Reich auf dieser Erde wiederherzustellen. Und deswegen hat er durch die Propheten von einer zukünftigen Erlösung gesprochen. Und das Wort Erlösung ist uns zum ersten Mal begegnet, als Mose Israel aus Ägypten führte. Durch Gottes starke Hand geschah Erlösung und die Götter der Ägypter wurden gerichtet. 400 Jahre nachdem das Volk ins Exil kam, war die Zeit erfüllt. Da kam einer, da kam dieser Verheißene, da kam dieser Gesalbte, dieser Messias, Jesus von Nazareth. Er verkündigte das Anbrechen des Reiches Gottes auf der Erde und er demonstrierte es. Dass dieser Jesus von Nazareth wirklich dieser Messias war, das wurde von vielen Juden gar nicht erkannt. Denn seine Vorstellung vom Reich Gottes war anders als ihre. Er hat auch nicht gesagt, ich baue euch den Tempel wieder auf. Im Gegenteil, er hat gesagt, dieser Tempel wird abgebrochen. Er wollte dieses Königreich nicht mit militärischen Mitteln wiederherstellen. Er sagte, mein Reich ist nicht von dieser Welt und es wird nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Er war auch ein ganz anders Geborener als der Mose, der sie aus Ägypten geführt hatte, als der Josua, der mit ihnen das Land einnahm. Er war der eingeborene Sohn Gottes, Er war ein einzigartig Geborener. Er war nämlich Gott und Mensch zugleich. Und er stellte die Königsherrschaft Gottes auf dieser Erde wieder her, indem er am Kreuz die Mächtigen des anderen Reiches inklusive den Tod besiegte. Dass Jesus starb und dass Jesus an Passafest starb, war kein Zufall. Für die Juden war Passa das Erinnerungsfest des Exodus, die Befreiung, die Erlösung aus der Sklaverei und das Fest von Gottes Gericht über die Götter Ägyptens. Und Jesus gab durch seinen Tod und seine Auferstehung diesem Fest eine ganz neue, eine viel größere Bedeutung. Adam und Eva führten die gesamte Menschheit in die Sklaverei der Sünde. Anstatt zu herrschen, was ihre ursprüngliche Bestimmung war, dienten die Menschen von da an fremden Göttern, ihren eigenen Sehnsüchten, ihren eigenen Lüsten. Als Israel den Herrschaftsanspruch Gottes ablehnte, sie in Rebellion lebten, führte das ganze Volk Israel auch in eine Knechtschaft. In eine Knechtschaft und auch in das Verfehlen ihrer Bestimmung. Anstatt ein Segen für die Nation zu sein, ein königliches Priestertum, wurde der Name Gottes um ihretwillen gelästert. Zielverfehlung, Verfehlung der Bestimmung, das ist Sünde. Sünde ist auch ein moralisches Vergehen, aber im Grunde genommen und fundamental ist es eine Verfehlung unserer Bestimmung. Paulus sagt, wie durch einen Menschen die Sünde, die Zielverfehlung in die Welt kam, er meinte den Adam, und durch die Sünde der Tod, so kam auch das Leben durch einen Menschen. Durch Adam und Evas Rebellion hatten andere Mächte inklusive den Tod Autorität über die Menschheit bekommen. Die Wiederherstellung von Gottes Reich erforderte, dass diese Mächte besiegt wurden. Und diese Mächte wurden besiegt durch den Gehorsam eines Menschen aus Fleisch und Blut. Und das hat Jesus als Gottes Sohn erreicht. Im Kolosser heißt es, Jesus hat die Gewalten und Mächtige völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. Wer daran glaubt, für den wird dieser Sieg wirksam. Paulus im Brief an die Kolosser schreibt, ihr seid errettet aus dem Machtbereich der Finsternis und versetzt in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, wieder das Exodus-Wort, die Vergebung der Sünden. Die Erlösung, die Befreiung aus dem Sklavendienst und die Vergebung der Zielverfehlung. Glaubenden werden nicht nur von der Gefangenschaft des Ego, aus der Gefangenschaft der Götzen, aus der Gefangenschaft des Todes befreit, sondern auch dazu, ihre Bestimmung als Abbilder Gottes zu leben. Wir sind als Nachfolger Jesu Gottes Gebilde. Wir sind neu geschaffen. Paulus im Epheser und Kolosser führt es aus. Er sagt, der neue Mensch, der nach Gott geschaffen ist, nach Gott geschaffen. Da wiederholt sich Schöpfung, da wiederholt sich 1. Mose 1 und 2. Nach Gott geschaffen. Im Kolosser, der neue Mensch, der erneuert wird, nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Und wenn er in Epheser 2, Vers 10 davon spricht, wir sind Gottes Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott nicht heute für uns bereitet, sondern die Gott so vorbereitet hat, dann meint er damit auch die Ausbreitung des Reiches. Füllt euch, vermehrt euch, füllt die Erde, pflanzt sie und bebaut sie. Die Themen wiederholen sich also durch die Geschichte des Reiches Gottes hinweg. Das Passa für Israel, die Entmachtung der Götter Ägyptens, die Befreiung aus der Sklaverei, der Durchzug durch das Rote Meer, Durchzug durch Wasser, Entstehung einer heiligen Nation, in dessen Mitte Gott wohnt, ein königliches Priestertum, eine Nation, durch die Gott sein Reich auf der Erde wiederherstellen will. Das ist die Geschichte Israel. die Geschichte des Neuen Testamentes, ein Passahlamm, das am Kreuz stirbt, die Entwaffnung der Mächte und Gewalten in der Himmelswelt, die Befreiung der Menschheit aus der Sklaverei, der Sünde, der Dämonen und des Todes, durchs Wasser gehen in der Taufe. Eine neue heilige Nation von Menschen, in deren Herzen Gott wohnt. Ein königliches Priestertum, wie es der Petrus in seinem Brief schreibt, durch das Gott sein Reich auf der Erde wiederherstellen will. Die Jünger auf der Straße nach Emmaus, die kapierten's. Der Petrus, der Paulus, sie alle sahen diese Geschichte Gottes in Erfüllung. Und bevor er sich zu Rechten Gottes des Vaters setzte, erneuerte Jesus für die nachfolgenden Generationen von Jüngern den Auftrag Gottes an die Menschheit: Vermehrt euch. Wie sagt er? Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Das geschieht nur durch Vermehrung von Jüngern. Vermehrt euch, füllt die Erde mit Jüngern, füllt die Erde mit Abbildern Gottes. Lebt so und lehrt die nächsten Jünger so zu leben, wie ich euch geboten habe. Gestaltet die Welt nach meinem Willen. Das begann an Pfingsten. Und da begannen die ersten Jünger mit der Ausbreitung des Reiches Gottes, die Apostel. Und ausgehend von Jerusalem begann sich das Reich Gottes auszubreiten durch Menschen, die durch Glauben an Jesus Abrahams Kinder wurden, die ihre Berufung als Abbilder Gottes und ihre Berufung als königliches Priestertum lebten und den Auftrag der Vermehrung, die Erde zu füllen, in der Kraft des innewohnenden Heiligen Geistes erfüllten. Die Ausbreitung geschah zahlenmäßig. Wir lesen in der Apostelgeschichte. Es waren es 12 und 120, dann gab es 3000 an einem Tag und dann noch mehrere tausend. Und so hat sich das Reich Gottes zahlenmäßig ausgebreitet. Vermehrt euch und füllt die Erde. Geografisch und kulturell hat sich das Reich Gottes ausgebreitet. Von Jerusalem nach Judäa, nach Samaria, nach Afrika durch den Äthiopier und die nach ihm kamen, nach Asien, in die Türkei und dann später auch in den Osten, nach Europa, Griechenland und Italien. Fortpflanzung hat immer auch was mit Generationen zu tun. Es gab auch Generationen von Jüngern. Da gab es die erste Generation, das waren die 12 Apostel. Dann gab es die folgende Generation, zu der gehörte der Paulus. Und die haben andere zu Jüngern gemacht. Ihre Namen lesen wir in den Briefen teilweise. Und die haben andere zu Jüngern gemacht. Und Paulus schreibt an Timotheus: Was du von mir in Gegenwart treuer Zeugen gehört hast, vertrau anderen Menschen an, die auch andere zu lehren. Wir müssen Generationen von Jüngern machen. Kinder, geistliche Enkel, geistliche Urenkel. Aber die Ausbreitung des Reiches Gottes fand auch in die Tiefe statt. Das Reich Gottes ist werte-, gesellschafts- und weltverändernd. Die Sorge für die Armen, für weißen Witwen, für Kranke, die Wertschätzung von Frauen, von Sklaven, von Witwen, die Überwindung der bestehenden Rassen- und Klassenvorurteile und Trennungen, Ehrlichkeit, Großzügigkeit, Verlässlichkeit, das waren alles Merkmale auch in der ersten Gemeinde. Und in der nachbiblischen Zeit ging diese Ausbreitung des Reiches Gottes weiter. Wir nennen das die Missionsgeschichte und die geht bis heute weiter. Und überall dort, wo dieses Reich Gottes Fuß fasste, da entstanden nicht nur Gemeindehäuser und Kirchengebäude, das machte sich auch an dieser Werteveränderung bemerkbar. Denn bereits Israel als Volk war von Gott zu einem radikal anderen Lebenskonzept berufen als die Völker, in deren Mitte sie lebten. Wenn Gott der Schöpfer unser Herr ist und wir ihm vertrauen, können wir Menschen, wir Kinder Gottes auf dieser Erde anders leben als der Rest der Menschheit. Und so ist es auch die Berufung des Volkes Gottes heute, anders zu leben, ein ganz anderes Lebenskonzept. Für Israel war der Sabbat ein ganz wichtiges Lebenskonzept. Nach 6 Tagen Arbeit ruhen. Nach 6 Jahren Arbeit ein Jahr Pause. Nach 7 mal 7 Jahren, 49 Jahren, ein ganzes Jahr lang Ruhe, Pause, nicht säen, nicht ernten. Das gab es in keinem der anderen Völker. Und Gott hat gesagt, und ich werde für euch sorgen. Das ist ein kleiner Teil dieses ganz anderen Lebenskonzeptes, das Gott seinem Volk gab. Und vieles andere von dem, was Gott seinem Volk beauftragte, sagte, so will ich, dass ihr als meine Kinder lebt, war so anders als die anderen Nationen. Wenn also das Reich Gottes sich auch heute noch ausbreitet, dann hat es nicht nur eine geistliche Dimension und macht sich nicht nur an Versammlungen bemerkbar, sondern auch in der Sorge für die Armen, für die Waisen, für die Witwen, für soziale Gerechtigkeit, Bekämpfung von Ausbeutung und Korruption, Krankenpflege, Diakonie. Das sind keine Errungenschaften des 19. oder 20. Jahrhunderts. Das ist Reich Gottes und das gibt es so lange, wie es Reich Gottes auf dieser Erde gibt. Menschenrechte, Frauenrechte, Kinderschutz, Schutz von Flüchtlingen, das wurde nicht von der UN erfunden. Das ist Reich Gottes. Das Reich Gottes ist Rettungsevangelium, aber es ist auch immer, hat auch immer eine soziale und eine gesellschaftliche Komponente. Ja, und wir sind jetzt im Heute. Und die Geschichte ist für uns noch nicht zu Ende. Aber sie wird zu Ende gehen. Und Paulus gibt uns einen wunderschönen Ausblick, was dann geschehen wird und wie das geschehen wird und wie das aussehen wird. Denn das Ende der Wiederherrschung des Reiches Gottes kommt nämlich, wenn er, Jesus, der jetzt zur Rechten des Vaters auf dem Thron sitzt, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaften und alle Gewalten und alle Mächte weggetan hat, denn er, Jesus, muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat, als letzter Feind wird der Tod besiegt. Alle diese Mächte müssen unter die Herrschaft Jesu gebracht werden und dann kommt das Ende. Und dieses Ende wird uns in der Offenbarung beschrieben. Vielleicht können wir jetzt die zweite Folie zeigen. Ich habe jetzt einen ganz schnellen Durchlauf gemacht über die Geschichte des Reiches Gottes. Diese vier Kapitel. Und ich habe vorher gesagt, die zieht sich durch die ganze Bibel durch. Und hier sind nur ein paar und ein paar Bücher, die das widerspiegeln, wo diese Geschichte zu finden ist. Sie ist zu Ende gedacht, sie ist zu Ende gesehen bereits vom Johannes. Wir sind aber noch mittendrin und auch wir haben noch diesen Auftrag auszuführen. Ich habe geschrieben, unsere Zeit. Jesus hat den Sieg errungen. Aber wir merken auch an so etwas, dass es noch nicht überall Wirklichkeit ist, dass es immer noch Mächte gibt, die herrschen. Dass es noch immer Zerstörung gibt. Es gibt auch noch immer Krankheit. Es gibt noch immer Ungerechtigkeit. Und es gibt noch immer Völker, die haben es vom Reich Gottes noch nichts gehört. Der Auftrag Gottes an die Menschheit, füll die Erde mit meinen Abbildern und gestaltet sie nach meinem Willen, der geht weiter. Durch Jünger machen, durch Mission und durch dieses radikal andere Lebenskonzept, dass Nachfolger Jesu leben dürfen, weil sie nach Gottes Bild geschaffen sind und weil Gott sie an seiner Geschichte teilhaben lassen will. Und nicht nur passiv teilhaben lassen, Mitgestalter, Mitarbeiter an Gottes Geschichte, auch in Zeiten von Corona. Nehmen Sie diesen Gedanken mit nach Hause. Corona hat die Welt für uns verändert. Was bedeutet es, in Zeiten von Corona als Abbild Gottes zu leben, als königlicher Priester, als ein Mensch des königlichen Priestertums, in einer Gesellschaft, die verunsichert ist, wo Menschen leiden, wo Menschen durch Schwierigkeiten gehen? Als Jesus mit den Jüngern auf der Straße nach Emmaus sprach, und als sie es kapiert hatten, was Gottes Geschichte war, da hieß es, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete. Und ich glaube, es hat nicht nur gebrannt, weil sie plötzlich merkten, das war ja Jesus. Ich glaube, es hat ihnen gebrannt im Herzen, da hat was mitgeschwungen, weil sie gemerkt haben, das ist unsere Berufung. Wir sind nicht nur Teil dieser Geschichte, damit wir in den Himmel kommen, Wir sind Teil dieser Geschichte, weil wir das Vorrecht haben, an Gottes Wiederherstellung auf dieser Erde mitzuarbeiten. Das hat sie begeistert. Das hat in ihren Herzen gebrannt. Dazu waren sie geschaffen worden, wie ihre Vorfahren Adam und Eva. Dazu sind auch wir neu geschaffen als Kinder Gottes. Lassen Sie sich einladen und ich hoffe, dass auch Ihnen das Herz ein klein wenig brennt. Amen. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, du hast uns eine wunderbare Geschichte gegeben. Du hast uns eine wunderbare Geschichte gestellt. Nicht als Opfer, sondern als Mitarbeitende, als Mitgestalter. Und Herr, ich bitte dich, dass du durch deinen Heiligen Geist und durch dein Wort uns weiter Zusammenhänge zeigst, uns weiterhin auch die Augen öffnest zu sehen, was du von uns möchtest. Wie sollen wir nach deinem Willen leben? Wie sollen wir deine Nachfolger als deine Nachfolger leben? In dem Auftrag, mache zu Jüngern, füllt die Erde mit meinen Jüngern, gestalte die Erde, die Gesellschaft, die Nachbarschaft, die Ehe, die Familie, nach meinen Vorstellungen, lebt als ein königliches Priestertum. Danke, dass du uns nicht allein lässt, auch nicht in Zeiten von Corona, sondern dass du uns Wege zeigst, wie du willst, dass wir leben, damit dein Name verherrlicht wird und dein Reich komme. Amen.
Friedrich, ganz herzlichen Dank. Das war Werbung für den Bibelkurs. Das war einmal durch die ganzen 4 Bibelkurse, jetzt die ersten beiden Teile. Das war 2019, 2020. Wir sind im Alten Testament und die anderen beiden kommen dann 21, 22. Also ich danke dir. Also es war einfach hervorragend, jetzt gerade hier die Anfänge, weil das noch so lebt, weil das noch aktuell ist. Aber ich kann Sie nur einladen, machen Sie mit beim Bibelkurs. Jetzt das nächste Lied hat natürlich auch mit meinem Bibelkurs vor 42 Jahren zu tun. Und da möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich Grüße an das Haus Weitblick geben. Denn vor 42 Jahren waren auch einige Schwestern, die wahrscheinlich jetzt drüben sind, hier und haben für den Bibelkurs gebetet und haben uns auch versorgt, hinter der Bühne, auf der Bühne. Und da möchte ich ganz herzlich danken, dass Sie damals schon gebetet haben und dass Sie es heute auch tun. Und auch herzlichen Dank, dass Sie für meine Frau beten. Jetzt das Lied heißt, Herr, lass uns in Bewegung bleiben. Und das war damals im Bibellesezettel abgedruckt. Und das hat uns natürlich Schwester Hede und auch Schwester Barbara beigebracht. Das haben wir dann an etlichen Stellen dann auch immer wieder gesungen. Und ich lese das noch einmal durch und dann singen wir es zusammen. Denn es passt auch zu dem, was Friedrich vorher gesagt hat, dass wir nicht nur Konsumenten bleiben. Herr, lass uns in Bewegung bleiben und zielgerichtet vorwärts gehen. Lass deines Geistes Wind uns treiben und uns mit seiner Kraft durchwehen. Herr, lass dein Feuer uns durchlichten mit seiner Unbestechlichkeit. Lass uns von deinem Geist durchrichten, mach uns zum Weg ins Licht bereit. Herr, lass zu neuen Glaubensschritten uns deinem Geiste offen sein. Lass deine Gegenwart inmitten der Schar, die du berufen, sein. Herr, schenk den Wind, das Licht, das Feuer, den Geist, der uns lebendig hält. Den Geist, der liebender und treuer uns Zeichen sein lässt in der Welt.